Das Thema der Predigt heute lautet: Warum wahrer Glaube mehr als nur ein Standpunkt ist. Hauptüberschrift: Von Gottes Liebe bewegt. Warum wahrer Glaube mehr als nur ein Standpunkt ist. Ich habe mir bei diesem Predigtthema mal gedacht, wie habe ich das denn erlebt? Wie bin ich mit dem Glauben in Berührung gekommen? Vielleicht dazu ein paar Sätze. In meiner Kinderzeit kümmerte sich zum Beispiel eine Gemeinschaftsdiakonisse um mich, natürlich um andere auch. Sie kümmerte sich darum, dass wir die biblischen Geschichten kennenlernten und sie half uns auch, selbst in der Bibel zu lesen. Und irgendwann hat es dann bei mir gefunkt. Später waren es dann die Leiter in der Jugendgruppe. Es waren für mich und andere so Vorbilder, die uns auch geholfen haben, Glauben zu leben, die ihn mit uns gelebt haben, die mit uns den Weg gegangen sind, die uns gekannt haben, die uns begleitet haben, auch in manchen Fragen, die wir hatten. Menschen, die sich in Bewegung bringen ließen, denen es wichtig war, dass sie nicht nur für sich selber glaubten, sondern dass andere mit ihnen den Weg des Glaubens finden und gehen konnten. Das ist so der Aufhänger für das, was ich in der Predigt anhand einer biblischen Geschichte, einem Gleichnis, das Jesus erzählt hatte, noch ein wenig weiter entfalten möchte. Und ich lese uns jetzt diesen Abschnitt aus dem Lukasevangelium, aus dem 10. Kapitel, die Verse 25 bis 37. Ich habe die Luther-Übersetzung. Und siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte ihn und sprach: Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe? Also auf Deutsch gesagt, was muss ich tun, damit ich in den Himmel komme? Er aber sprach zu ihm: Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du? Er antwortete und sprach: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geantwortet, tu das, so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus: Wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach: Es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn. Und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er 2 Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach: Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich dir's bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach: Der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm: So geh hin und tu desgleichen. Haben Sie schon mal versucht, auf einem Punkt zu stehen? Ich könnte das jetzt mal hier vorne demonstrieren, das gelingt mir nicht, weil ich selbst mit meiner Zehenspitze ja genau genommen nicht einen Punkt habe, auf dem ich stehe, sondern schon wieder auf einer Fläche. Auf einem Standpunkt allein kann man schlecht stehen. Standpunkte sind wichtig. Auch dass Christen Standpunkte haben, die sie vertreten, das ist wichtig. Aber nur auf dem Standpunkt allein kann man schlecht stehen. Der Bibelgelehrte, Schriftgelehrter, wie es hier heißt, der hat auch seinen Standpunkt. Der hat das Wissen. Der hat es studiert. Der hatte seine Standpunkte. Sich mit ihm auseinanderzusetzen, da brauchte man schon ein gewisses Niveau. Er liebt Gott, davon ist er überzeugt, das ist sein Standpunkt. Er wird sicher auch alles getan haben, was man von einem bibeltreuen Gläubigen verlangen konnte. Was reizt ihn also, Jesus auf die Probe zu stellen? Will er ihn aufs Kreuz legen, indem er ihm eine Antwort entlockt, aufgrund derer man seine Gesetzestreue in Zweifel ziehen könnte? Aber dann geschieht etwas Erstaunliches. Der Fragesteller wird selbst zum Gefragten. Er tritt Jesus gegenüber und er wird selbst zum Gefragten. Eine Frage, die ich vielleicht so sagen würde, ich so mit folgenden Worten umschreiben könnte: Ist dein Glaube nur ein Standpunkt oder bewegst du dich im Glauben? Warum wahrer Glaube mehr als nur ein Standpunkt ist? Wenn ich in meinem Glauben nur bei mir bin, wenn ich ihn nur für mich habe, aber wenn er nicht nach außen sich äußert, dann habe ich nur einen Standpunktglauben und er bewegt sich nicht. Lebendigen Glauben zeichnen zwei Bewegungen aus. Bewegt für Gott, ganz auf seiner Seite und ganz auf der Seite zum Beispiel des Nächsten, mit dem ich zusammen bin, mit dem ich zusammenkomme. Ich vergleiche das manchmal so mit einer Brücke. Auf der einen Seite Gott mit mir, auf der anderen Seite Menschen, mit denen ich in Kontakt bin. Und nur wenn eine Brücke zwei Lager hat, ist sie stabil. So sehe ich eigentlich unseren Glauben. Nicht? Auf der einen Seite Gott mit mir, auf der anderen Seite die Orientierung hin zu den Menschen, denen ich vielleicht etwas vom Glauben weitergebe oder denen ich helfe oder denen ich beistehe. Also ein gutes Bild, so eine Brücke, sie braucht zwei Punkte, denen sie ruhen kann, so wie ich jetzt hier mit zwei Beinen stehe. Auf einem Bein ging sicher auch, aber nicht lange. Manchmal frage ich mich, wie ist das denn mit meinem Glauben? Ich habe selber Menschen erlebt, die für mich solche Brückenbauer waren und geworden sind, ne? Deren Glaube nicht nur einen Standpunkt einnahm, so hier glaube ich und ich kann nicht anders und wenn du nicht so denkst wie ich, dann... Es gibt ja leider manchmal solche Begegnungen, wo man den Eindruck hat, da lebt jemand nur seinen Standpunkt. Wie kann das nun praktisch aussehen? Dieses Gleichnis ist ja sicher den meisten von Ihnen bekannt. Sie haben bestimmt auch schon x Predigten darüber gehört, aber ich traue mich trotzdem, das heute zum Thema meiner Predigt zu machen. Und Jesus erzählt diese Geschichte um diesen Mann, der so seinen Standpunkt hat, der genau weiß, was richtig ist und was in den Geboten steht und dem man sicher nicht unterstellen darf. Er wäre so ein nachlässiger Mensch oder so ein Pharisäer, der anders lebt, wie er redet. Das kann man ihm sicher nicht unterstellen, jedenfalls nicht hier von unserer Geschichte her. Diese Geschichte ist für mich so ein Beispiel, wie Nächstenliebe mit Herz und Händen aussehen kann. Dieser Schriftgelehrte, er hat seinen Standpunkt. Und Jesus fordert ihn heraus, als er ihn fragt, ja, wer ist denn nun mein Nächster? Aha, schon das scheint ihm nicht mehr klar zu sein. Und Jesus hilft ihm. Und ich denke, er hilft auch mir. Ich frage mich auch manchmal, ist mein Glaube so in der Bewegung oder verharre ich auf einem Standpunkt? Nun, ich bin Prediger, ich habe auch meinen Standpunkt und kann ihn auch vertreten, aber lebe ich es auch? Wirkt sich etwas aus von meinem Glauben? Ist er spürbar? Hat er den Nächsten im Blick? Und dieser Schriftgelehrte antwortet mit einem ja mit einem ganz großen Wort. Er nimmt dieses Doppelgebot der Liebe als Antwort. Das will schon etwas heißen. Er fängt also nicht an und sagt, naja, ich mache das und ich mache das und ich mache das, ich gebe Almosen, ich gehe zweimal in der Woche zum Beten oder ich mache das und jenes, sondern er bringt dieses große Gebot. Du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und deinen Nächsten wie dich selbst. Er weiß es, er hat seinen Standpunkt, aber er kann ihn nicht leben. Und schauen Sie, schon in dieser Antwort steckt ja eigentlich noch eine Antwort drin. Wir fragen uns ja manchmal, wie können wir das denn verstehen, diesen Zusammenhang? Ja, mancher dreht das dann auch um und sagt, ja, ich kann eigentlich meinen Nächsten nur lieben, wenn ich mich selbst liebe. Ich kann den anderen nur annehmen, wenn ich mich annehme. Also geht es doch zuerst darum, dass ich mich selber liebe. Also man kann diesen Standpunkt auch so hinbiegen, dass er passt. Aber es ist eine große Wahrheit dran. Menschen, die sich nicht annehmen können, können oft auch andere nicht annehmen. Aber was mir deutlich geworden ist, indem ich mich an der Liebe von Jesus freue, wir haben ja viel davon gesungen in den Anbetungsliedern, liebe ich mich ja auch selbst. Verstehen wir das? In der Liebe von Jesus, die mir gilt, liebe ich mich ja auch selbst und freue mich daran. Also ist das eigentlich schon die Voraussetzung und der Impuls für die Liebe, die sich hinorientiert zum Nächsten. Wenn ich weiß, ich bin geliebt von Gott, dann liebe ich mich ja auch selbst in der Liebe von Gott. Wie kann Jesus uns gebrauchen, so als Wegbereiter des Glaubens? Ich habe dazu ein paar kurze Punkte. Von Gottes Liebe bewegt, zum Anteil nehmen. Dieser Samariter, der daherkommt auf dem Weg, das Erste, was Jesus herausstellt, er sieht hin. Er schaut nicht weg, wie die anderen. Jeder von uns weiß doch, wie das ist. Wenn wir hinsehen, dann sind wir mitten im Geschehen. Nicht als Gaffer auf der Autobahn, nicht die bloß gucken und fotografieren wollen, sondern ich bin dann, wenn in meiner Umgebung etwas passiert, dann bin ich mittendrin. Vielen Menschen hat das schon geholfen, dass ein anderer gesehen hat, wie sie in Not waren. Letzten Tag las ich in der Zeitung, spielt ein kleines Kind im dritten Stock am offenen Fenster. Und der Nachbar sieht es und alarmiert sofort Feuerwehr und Polizei, weil die Eltern irgendwo nicht gesehen und schon. Das Erste ist das Sehen, das Anteilnehmen. Das stellt Jesus heraus, als er ihn sah. Die anderen haben das auch gesehen, aber sie haben weggeschaut. Der Priester und der Levit. Ich komme nachher noch drauf, was der Hintergrund sein könnte. Ich bin vor 7 Monaten umgezogen in eine andere Stadt, dort in meiner Nachbarschaft. Ich kannte niemanden, also wirklich absolut niemanden, außer meinen Vermieter, der wohnt nämlich gleich neben mir. Und den habe ich eben auch nur gekannt vom Vertragsabschluss und so weiter. Und ich habe mich gefragt, könnte das etwas damit zu tun haben? Ich lebe nun dort, ich glaube an Jesus, ich bin sogar Prediger in einer landeskirchlichen Gemeinschaft. Aber haben denn meine Nachbarn irgendwas davon? Man kann sich so fragen, man muss es nicht, aber ich habe mich eben so gefragt. Ich habe mich dazu entschlossen, dass ich einfach mal rausfinden will, wie stehen denn die Leute in meiner Nachbarschaft so zum Glauben. Aber wie macht man das? Ich gehe in meisten Dingen immer etwas bedächtig vor, nicht so rasant. Ich habe mir gedacht, ich nehme mal so jeden Monat ein Päckchen Verteilschriften mit, dieses schöne Blatt Leben. Haben Sie das Blatt Leben schon mal gelesen? Sie sollten es lesen. Das ist so super. Das versteht man, auch wenn man nicht schon sehr lange Christ ist. Und ich nehme dieses Verteilblättchen und dann bin ich so in meinem Umkreis, wo ich wohne, das fing im Mai an, zu meinen Nachbarn gegangen. Ich wollte einfach, ich habe so gewusst, ich habe so gemerkt, Jesus schenkt mir einfach diesen Weg zu meinen Nachbarn, die rechts und links von mir wohnen, ein paar Häuser rechts und links. Und es hat die ersten Gespräche gegeben, waren jetzt nicht keine großartigen Gespräche, aber was ich bisher erlebte, da waren Menschen aufgeschlossen und ich bekomme so die Möglichkeit, das Evangelium dorthin zu bringen, wo es aus verschiedenen Gründen vielleicht gar nicht mehr vorkommt im Lebensablauf. Anteil nehmen. Interessiert es mich, ob die Menschen, die um mich herum leben, etwas von Jesus erfahren oder nicht? Das kann auch so geschehen, wie es eine kleine Gruppe von Gemeindeleuten vor einiger Zeit unternahm. Sie gingen mit einem Info ihrer Gemeinde und einem kleinen Kärtchen der Stiftung Marburger Medien zu den Bewohnern eines Neubaugebietes. Sie wollten sich einfach nur bekannt machen. Und sie boten den Leuten einen Lebensbegleiter an. Das war ein Testament von den Gideons. Ich glaube, sie sind bei den Gideons. Es hat uns sehr gefreut, dass in der Gemeinde jemand von den Gideons war und er sagte dann, ach, ich könnte 60 Gideon-Bibeln zur Verfügung stellen. Und das war dann gleich auch der Umfang dieser Aktion. Wir hatten 60 Bibeln. Ich habe da selber auch mitgemacht. Und dann haben wir das so eingeteilt. Jeder soll 15 Leute besuchen, egal wo und wie. Haben dann die Straßen so eingeteilt. Wir kannten niemanden. Es war hochinteressant. Vom Atheisten bis zu den bibeltreuesten Leuten war alles dabei. Selbst ein Atheist nahm den kleinen Lebensbegleiter. Ja. Nun ist es an dieser Gemeinde, da dran zu bleiben, nicht? Weiter zu begleiten, hinsehen, Anteil nehmen, dass mein Glaube nicht nur ein Standpunkt ist, da sind wir und du bist der andere, komm gefälligst zu uns, sonst passiert nichts. Nein, wir sehen den anderen, wir nehmen Anteil an seinem Leben. Das Zweite, von Gottes Liebe bewegt hin zu geistlichen Prioritäten. Also die beiden Leute, von denen Jesus hier erzählt, der Priester und der Levit, die hatten ihre Prioritäten. Das ist wichtig, dass man in seinem Dienst Prioritäten hat, in seinem Beruf, egal wie er ist, nicht? Man braucht Prioritäten, auch eine Gemeinde braucht Prioritäten. Was war denn die Priorität von dem Priester und dem Leviten? Ja, ganz klar, wir müssen unseren Dienst tun am Heiligtum, am Tempel. Und weil das ja auch Leute sind, die streng nach dem Gesetz leben, dürfen sie vieles nicht. Das taten sie dann auch nicht. Unter anderem durften sie eines auch nicht. Vielleicht wissen Sie es schon. Sie durften sich nicht an einem Verletzten, Verwundeten oder Toten verunreinigen, ne, mit den Sekreten und dem Blut und so. Deswegen gehen die beiden vorbei. Nicht, weil sie versteinertes Herz haben, aber sie hätten sich eigentlich für den Dienst disqualifiziert. Und das ist das Kuriose. Ne, das ist fast so wie eine Dialektik. Es ist alles richtig, was sie nach ihrer Meinung tun. Es ist ja, entspricht dem Gesetz, du darfst sie nicht verunreinigen, sonst musst du dich beim Tempel abmelden. Alles richtig. Und doch ist es so falsch. Es ist alles richtig, was sie tun, und doch ist es so falsch. Weil der Mensch auf der Strecke bleibt. Wenn mein Glaube nur ein Standpunkt ist, dann kann vieles einfach nur falsch sein. Und dann kommt dieser Samariter. Der hat auch eine Priorität. Ich glaube, die Priorität, die lag mehr in seinem Herzen. Er hatte Mitleid. Er sorgte sich um diesen Verletzten, um diesen Verwundeten. Das ist der dritte Punkt. Von Gottes Liebe bewegt zur Sorge um einen Menschen. Ach ja, vielleicht noch mal ganz kurz zum letzten. Natürlich hat auch jede Gemeinde ihre Prioritäten. Die müssen auch sein. Aber ich wünsche Ihnen, dass es Ihnen gelingt, dass das Wichtigste in Ihrem Gemeindeleben nicht nur das Abarbeiten von Wochenprogrammen ist, sondern dass da noch eine größere Priorität vorherrscht, nämlich bei den Menschen in dieser Stadt zu sein, sie für Jesus zu begeistern, seine Liebe weiterzugeben. Ja, und nun zum Dritten, von Gottes Liebe bewegt, zur Sorge um einen Menschen. Vielleicht kennen manche von Ihnen noch dieses Schlagwort, es war zeitweise in aller Munde, Sorge um einen Menschen. Nicht um viele auf einmal, das können wir ja gar nicht so, aber Sorge um einen Menschen, das ist gut und realistisch. Wo kann ich, will ich mich um einen Menschen so besonders kümmern? Den Jesus mir zeigt, den vielleicht die Gemeinde mir zeigt, der vielleicht heute da ist und neben mir sitzt. Jesus macht das großartig, so ehrlich. Ein Samariter, ein Verletzter. Dieser eine kümmert sich um den Verletzten. Und ich denke, ich werde es auch rausfinden im Laufe der Zeit bei meinen Nachbarn, wer ist denn nun wirklich interessiert, so richtig interessiert, ne? Der auch mal sagt, kommen Sie doch mal, trinken wir eine Tasse Kaffee zusammen. Dann ist das der eine Mensch, um den ich mich kümmern möchte. Ich sage das so besonders, ich habe an der Stelle auch manches falsch gemacht. Ich erinnere mich an einen anderen Ort, das ist schon 40 Jahre her, da lud mich nämlich jemand ein zum Kaffee. Und ich sagte, ich habe jetzt keine Zeit, weil ich in einer halben Stunde Jungscha halten muss. Was hat jetzt Priorität, mein Programm oder der andere? Nun, der Samariter muss nicht lange rätseln, was zu tun ist. Er weiß, was für einen Verletzten lebensrettend ist. Er hält deshalb keine Predigt vom Gesundwerden, sondern holt sein antikes Erste-Hilfe-Notfallset raus, Wein und Öl, Bier nicht. Wein und Öl, das tut den Wunden gut. Und er verbindet ihn, hob ihn auf sein Tier, der antike Sanka, ohne Blaulicht, und braucht auch keine Rettungsgasse, und brachte ihn in eine Herberge und er pflegte ihn sogar. Also wie die Leute das damals geschafft haben. Aber der tut das. Von seinem Glauben erfahren wir nicht viel. Aber der Begriff Samariter schließt ein, wie die Juden über die Samariter dachten. Die dachten nämlich, die sind ja schon halbe Heiden. Was die für Standpunkte haben, das verträgt sich ja gar nicht mit unseren. Also die waren nicht gut angesehen. Aber gerade dieser Mensch, der in den Augen der anderen nicht gut angesehen war, der hilft. Dessen Glaube ist wie so eine Brücke, nicht? Ja. Gottes Liebe und Nächstenliebe. Von Gottes Liebe bewegt, das Vierte, zum klaren Reden zur rechten Zeit. Viele Menschen sind ja für Themen, die mit dem Glauben zu tun haben, auch manche Christen gar nicht vorbereitet. Außerdem ist es in unserer Gesellschaft eher außergewöhnlich oder ungewöhnlich, über den Glauben zu sprechen. Wobei wir fast tagtäglich mit Dingen konfrontiert werden, die mit dem Glauben zu tun haben, vielleicht auch mit einer anderen Art von Glauben. Ich denke nur noch mal an Islamismus oder so. Da steckt ja auch ein Glaube dahinter, ein militanter Standpunkt. Wir müssen uns notgedrungenerweise auch damit auseinandersetzen. Aber allgemein üblich ist es in unserer Gesellschaft nicht, dass wir über den christlichen Glauben so wie alltäglich miteinander ins Gespräch kommen. Hier wird nichts geredet und ich sehe auch oft bei den Geschichten, wo Jesus Menschen heilte, nicht viel reden. Gut, mal die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Ach Herr, dass ich wieder sehen kann. Und dann tat Jesus das. Aber er hat die Leute nicht angepredigt, er hat geholfen. Aber was geschah dann eben häufig, indem Jesus Menschen gerettet hatte? Dann heißt es, und sie lobten Gott und erzählten es überall rum, obwohl der Herr Jesus das manchmal gar nicht so wollte. Und häufig sagte, macht nicht so viel Aufhebens davon. Tut das, was richtig ist. Zeigt euch zum Beispiel den Priester, damit der euch attestiert, dass ihr gesund seid. Aber was kam dadurch für eine Bewegung in Gange? Wenn Menschen, die Gott erfahren hatten, es anderen weitersagten. Ich denke bis heute. Weitersagen, was Jesus mir bedeutet. Und wenn der Nachbar dich fragt, sag mal, wo gehst denn du da am Sonntagmorgen immer hin? Ich schlafe mich aus und du bist dann schon immer, dann sagen sie, ich gehe in meine Gemeinde. Ja, warum denn? Hätten sie eine Antwort drauf, so spontan? Warum gehe ich am Sonntagmorgen in meine Gemeinde? Um Gottes Wort zu hören, ihn im Gebet und Loblied anzurufen. Hat mal ein Pfarrer im Gefängnis gesagt, dann sagte einer, nee, wir wollen bloß mal raus aus unserer Zelle. Ja. Aber schon das kann so ein Anfang für ein Gespräch sein. Naja, sie werden sicher sagen, ach, da ist so eine tolle Atmosphäre und wir treffen gute Freunde und wir freuen uns einfach und dann gibt's vielleicht noch eine Tasse Kaffee oder so. Und auch die Predigten sind nicht so lang und unverständlich. Deshalb das Vierte, von Gottes Liebe bewegt als Brückenbauer zur Gemeinde. Und das ist dann eigentlich auch schon der letzte Punkt. Manchmal denken wir ja, wir müssen für einen Menschen alles tun können. Das können wir nicht. Auch der Samariter konnte es nicht. Er konnte das Nötigste tun. Dann noch so ein Stückchen bei ihm sein. Aber er musste ihn abgeben an den Profi, an den Wirt damals. Und ich denke, das ist auch so ein Stück antike Sache, dass man dort in der Herberge sich auch um Kranke kümmern konnte. Es gab ja nicht so Kliniken, wie wir es heute haben. Manchmal geht es uns ja auch so. Wir stehen nicht alleine, zum Glück nicht. Wir leben in der Gemeinde. Die Gemeinde ist da. Und ich wage mal ein Wort zu sagen, was mir so in den Sinn kam und es vielleicht auch trifft. Könnte man sagen, die Gemeinde der Christen, ist Gottes Hospital in einer kranken Welt. Die Gemeinde ist Gottes Hospital in einer kranken Welt. Hier dürfen Menschen Heilung erfahren, nach innen und nach außen. Und selbst da sind Gemeinden oft auch überfordert. Wir brauchen zum Beispiel auch Facheinrichtungen wie Seelsorge oder psychische Einrichtungen, die Menschen weiterhelfen. Aber immer auf der Basis christlicher Werte. Wir brauchen doch die Gemeinde, wir stehen doch nicht alleine. Und es ist gut, wenn wir unsere Nachbarn so mit dem Blättchen besuchen, dass eine Gemeinde dahinter steht, die dafür betet. Ja, Gemeinde, das sind Hospital in einer kranken Welt, so diese Herberge. Dort gibt der Samariter den Verletzten ab. Und in der Gemeinde dürfen Menschen in ihrer Gottesbeziehung gesund werden und oft wandelt sich dann das ganze Leben. Warum Glaube mehr als nur ein Standpunkt ist? Ich hoffe, wir haben so ein bisschen verstanden. Und wenn wir jetzt mit dem, was wir verstanden haben, in den Alltag gehen, dann wäre das super. Sorge um einen Menschen, vielleicht um einen Nachbarn, der neben mir oder zwei. Ne? Und gerade jetzt in der Advents- und Weihnachtszeit, wir haben so tolle Medien. Nutzen Sie die Gelegenheit, wagen Sie den Schritt, hinzusehen. Dort, wo wir leben, unter den Menschen, kennen Sie Jesus? Können wir etwas dazu beitragen, dass Sie Jesus finden? Es gibt ein Lied, wenn unser Glaube nicht mehr als ein Standpunkt ist, den wir einmal für immer bezogen und nicht lebt und gelebt und erfahren wird, ist der Tod und wir selbst sind betrogen. Wir wollen doch keine Betrogenen sein, sondern wir wollen Beschenkte sein, die weiterschenken. Nachher an den Medientischen würde mich noch freuen, wenn Sie einfach einiges auswählen. Nehmen Sie mindestens immer zwei Stück mit, eins für sich und eins zum Weitergeben. Aber ich garantiere Ihnen, wenn Sie eins mitnehmen, was Ihnen gefällt, dann werden Sie nicht nur ein anderes mitnehmen für andere Menschen, sondern vielleicht 10. Und dann kann es sein, dass meine Vorräte gar nicht reichen. Und deshalb diese Hefte auf Ihren Plätzen, dann können Sie reichlich nachbeordern. Warum wahrer Glaube mehr als ein Standpunkt ist. Ich wünsche Ihnen Gottes Segen, viel Freude. Sie sind beschenkt. Schenken Sie weiter. Ich möchte noch mit uns beten. Herr Jesus Christus, und nun danken wir dir, dass du dich so um uns selber kümmerst, so wie wir es in dieser Geschichte gelesen haben. Und wenn wir dich erleben, dann ist das immer ein unverdientes Geschenk. Und wir dürfen etwas weitergeben davon an andere, die dich noch nicht kennen. Wir dürfen Menschen beistehen, sie begleiten, für sie beten, sie besuchen, sie auf dich hinweisen, sie mitbringen in unsere Gemeinde. Danke, dass du uns so begegnest heute und uns Mut machst. Du selber bist ja dabei, du gehst voran, du lässt uns nicht alleine. Und nun danken wir dir für diesen Gottesdienst, für den heutigen Morgen. Und wir wollen uns dir anvertrauen, auch für die kommende Woche. Für alles, was darinnen liegt, die Begegnungen, die Aufgaben, unser Beruf, unsere Freizeit, unsere Familie, unsere Kinder, unsere Eltern. Lass uns so leben, dass etwas sichtbar wird von dem Glauben, der in uns lebt. Danke dafür. Amen.